Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne hier in unserem Text, den wir uns gerade im Moment anschauen, das Herz-Sutra, fortfahren. Ich fange vielleicht mit dem letzten Absatz an, mit dem wir das letzte Mal aufgehört haben. Ein Hauptteil des Textes ist ja, dass alles durch diesen Aspekt von Shunyata charakterisiert sind. Hier im Text heißt Shariputra, alle Phänomene sind durch Shunyata charakterisiert. Shunyata definiert als, dass die Phänomene leer sind von Eigensein, also nicht getrennt sind voneinander. Jetzt geht er da chronologisch einige Konzepte durch und sagt überall halt, es gibt weder Verwirrung noch ein Ende der Verwirrung. Bis dahin, dass es weder Alter und Tod noch die Auflösung von Alter und Tod gibt. Kein Leiden, nicht sein Entstehen und nicht seine Auflösung und kein Pfad. Es gibt keine Weisheit und keine Verwirklichung, da nichts zu verwirklichen ist. Das ist so diese Idee, die dann später in dem Konzept von den zwei Aspekten der Wirklichkeit zusammengefasst wurde. Und zwar, dass es zwei Sichtweisen gibt, die aber zusammenhängen, und zwar so wie zwei Seiten einer Münze. Das heißt, die kann man nicht voneinander trennen. Die eine Sichtweise ist die, so wie wir Welt im Alltag wahrnehmen. Das heißt, wir nehmen natürlich getrennte Phänomene wahr. Das ist sozusagen diese relative Sichtweise, wird die genannt. Das heißt, wir verneinen nicht das, was hier um uns passiert, aus der Sicht unseres Tagesbewusstseins. Und gleichzeitig, das ist die andere Seite der Medaille, gibt es die Sicht, dass alle Dinge miteinander verbunden sind und dass die Trennung in Einzelfänomene eigentlich nur eine kognitive Phänomen ist, also eine, also dass die Phänomene immer beide Aspekte haben. Das heißt, einerseits nehme ich sie als getrennt wahr, andererseits sind sie alle miteinander verbunden und die Trennungen, also die Begriffe, mit denen ich ja die Phänomene trenne, sind relativ. Das ist sozusagen die Idee. Und deswegen kann er hier in dem Text alle Konzepte, die es im Buddhismus gibt, wie das Konzept von Leid, das Konzept von Weisheit, das Konzept von Verwirrung, das Konzept von Pfad, kann er in der Weise betrachten, dass es eigentlich nur relativ ein Konzept ist und an sich nicht existiert, weil es keine getrennten Aspekte gibt. Das heißt, es gibt keine, also aus der absoluten Sicht gibt es keine Weisheit. In der relativen Sicht gibt es sehr wohl das Konzept von Weisheit und als Arbeitshypothese im Alltag natürlich sinnvoll. Und so ist das so ein bisschen so ein Hin- und Herschaukeln zwischen der relativen Sichtweise und der absoluten Sichtweise. In dem Wissen, dass beides zusammengehört und beides gleichzeitig da ist. Wobei gleichzeitig da ist, ist für uns im Alltag ja eher so auch ein Hin- und Herschaukeln, sage ich jetzt mal, dass wir oft von den Phänomenen gefangen werden und dann sozusagen selbst auch so ein bisschen einengen, bis wir in dem Moment oder bis zu dem Moment, wo wir merken, ah, es gibt aber eigentlich noch eine größere Perspektive. Und dann haben wir wieder diesen inneren Freiraum zu den Dingen. Und hier in der Meditation üben wir ja immer wieder in diesen inneren Freiraum hineinzugleiten, sprich in unserem Schwerpunkt zu sein und die Dinge aus dieser Perspektive zu betrachten, dass sie einfach da sind und diesen Aspekt, dass sie sich permanent verändern. Und alles, was sich permanent verändert, kann sich nur deswegen verändern, weil es nicht in sich unveränderlich ist, sozusagen keinen fixen Kern hat, sonst könnte es sich ja nicht verändern. Und ich denke, in den Zeiten, in denen wir jetzt hier leben, ist es natürlich extrem spannend, uns selbst zu beobachten, wie wir immer wieder in diese äußeren Phänomene hineinfallen, in dem Sinn, dass wir glauben, sie sind wirklich real Und zwar, ich sage jetzt mal, super real. Und wir vergessen oft diesen anderen Aspekt von Leerheit dabei, dass es einfach nur ein Phänomen in meinem Geist ist. Wobei man wahrscheinlich das nur streichen müsste. Das heißt, wir lassen uns sehr schnell von diesen äußeren Dingen, die um uns passieren und die jetzt natürlich eine ganz neue Dimension auch von Betroffenheit auslösen, also wie diese ganze Corona-Geschichte, wie jetzt der Ukraine-Krieg, das ist natürlich ein bisschen etwas oder starke Impulse, die uns so aus unserem Alltagstrott ziemlich herausgerüttelt haben. Also das, glaube ich, war vor 2 oder vor 3 Jahren, war alles noch viel geschützter, viel sicherer, viel geordneter. Und durch diese 2 Phänomene jetzt ist das alles sehr bedrohlicher geworden, sehr dynamischer, müsste man fast sagen. Und trotzdem bleibt unsere Praxis gleich. Das heißt, die Praxis, uns nicht von den Phänomenen einfangen zu lassen, die auftauchen. Das heißt, nicht von dieser Emotion einfangen zu lassen, wenn wir irgendwelche Kriegsberichte sehen. Und einfangen lassen bedeutet, dass wir natürlich die Verbundenheit spüren, vielleicht über ein Gefühl von Mitgefühl, über ein Gefühl von Angst, über ein Gefühl von ich will das nicht oder was auch immer bei uns auftaucht. Aber es ist immer Teil eines Prozesses. Das heißt, es gibt äußere Auslöser, es gibt Reaktionen von uns, die bedingt sind auf uns, auf Basis unserer Biografie vielleicht, auf Basis unserer Konstitution, was auch immer. Und es bleibt aber nichts anderes als ein Prozess. Und dieser Prozess kann uns so gefangen nehmen, dass wir uns einengen, dass wir von den auftauchenden Emotionen hinweggeschwemmt werden. Oder wir können diesen Prozess, so wie es Ram Dass, also ein Lehrer aus den 70er, 80er Jahren genannt hat, all diese Dinge können Schrot für die Mühle sein. Das heißt, Dinge, mit denen wir arbeiten können, Dinge, wo wir immer wieder üben können, das Phänomen, was auftaucht, wahrzunehmen, dass es da ist, es wertzuschätzen, uns aber nicht davon einfangen zu lassen, nicht selbst zu verengen, nicht selbst hart zu werden, sondern wirklich in diesem Prozess, auch wenn unangenehme Phänomene auftauchen, trotzdem es als Prozess wahrnehmen und, ich sag mal, lebendig bleiben. Was immer das dann in der konkreten Welt bedeutet. Und das ist dann natürlich auch in Zeiten wie diesen jetzt für jeden einzelne Herausforderung, wie gehen wir mit dieser relativen Welt um uns herum um? Und ich glaube, das muss dann jeder für sich selbst herausfinden, was ist das Passendste für einen selbst. Für manchen ist es etwas, wo ich sage, okay, ich habe ein großes Haus, ich kann Flüchtlinge aufnehmen. Für andere ist es vielleicht für alte Menschen zum Beispiel ist es etwas, was eigene Kriegserfahrungen wieder aktualisiert, ja, wo die sozusagen wieder 60, 70 Jahre zurückgeschmissen werden in ihre eigene Ängste, die sie erlebt haben. Die anderen, die machen ihr Leben ganz normal weiter und die tankiert das relativ wenig. Andere spenden. Also ich glaube, da gibt es viele verschiedene Varianten, wie wir damit umgehen können. Aber der entscheidende Punkt ist, auch hier uns von diesen auftauchenden Gefühlen, die wir in der Regel nicht beeinflussen können, also ihr Auftauchen können wir nicht beeinflussen, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Und was wir hier üben, ist, uns nicht von diesen starken Emotionen, die teilweise dadurch ausgelöst werden, uns wegreißen zu lassen oder uns einfangen zu lassen. Das ist, glaube ich, unsere Praxis, die wir, egal was um uns herum passiert, immer wieder üben können. Und ich finde es immer wieder interessant, die Dinge geschichtlich anzuschauen, weil das erweitert so ein bisschen unseren Horizont und zeigt auf der einen Seite, dass Menschen über die Jahrhunderte, die vielleicht ähnliche Erfahrungen, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber auch extremen äußeren Umständen ausgesetzt waren. Also mir fällt jetzt momentan nur Seneca ein, also ein Philosoph aus dem ersten Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube 50 nach Christus, so in der Größenordnung, war der Erzieher und Berater des Kaiser Nero, der in unserer Geschichtsschreibung nicht so gut weggekommen ist, aber dann gibt es wieder Berichte, die sagen, ja, eigentlich war er gar nicht so schlimm. Anyway, auf jeden Fall, der Seneca war dann in diesem Römischen Reich einer der reichsten Leute, weil er sozusagen vom Kaiser viel geschenkt bekommen hat, offensichtlich gut mit Geldverleih Geld gemacht hat. Und geendet ist sein, und er hat viel geschrieben, und zu seiner Zeit wurde er schon kritisiert, dass er, also jetzt, also er ist sozusagen einer der Vertreter der Stoa gewesen, und dass er, also sein Leben so ganz anders ist, als was er schreibt. Das ist so. Das ist das eine, was interessant ist, denke ich mir. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir versuchen, das, was wir sagen, auch deckungsgleich zu manifestieren. Das ist so das Thema des Embodiments, also der Verkörperung dessen, was man sagt. Bei Seneca war das offensichtlich nicht der Fall. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass obwohl er einer der reichsten Leute zu seiner Zeit war, obwohl er ganz dicht an der Macht war, wie ist er geendet? Er ist dadurch geendet, dass der Nero, ich weiß jetzt nicht, weil er so verrückt war oder weil er irgendwie, hat er den Eindruck gehabt, dass es da jetzt eine Verschwörung gibt und der Seneca Teil der Verschwörung ist, und hat dann dem Seneca, der sich eigentlich schon aus dem politischen Leben, wenn ich mich richtig erinnere, zurückgezogen hatte, gar nicht mehr aktiv war, hat er Soldaten geschickt und die haben ihn aufgefordert, Suizid zu begehen. So. Also ich will nur sagen, vom reichsten Mann der Zeit, seiner Zeit, kann das auch blöd enden. Also man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln. Und das Ziel des Stoa war ja auch Apatheia, also das heißt diese Gelassenheit den Störgefühlen gegenüber zu üben. Und wir sind hier bei uns, Gott sei Dank, nicht unmittelbar jetzt mit dem Tod bedroht. Offensichtlich war das im alten Rom ein bisschen anders. Also da konnte man sehr schnell umgebracht werden. Aber die Übung, die Praxis war offensichtlich sehr ähnlich. Das heißt, auch dort war es, und die Stoa war die Modephilosophie zu der Zeit dort, war für viele Leute die Praxis, egal wie die äußeren Umstände sind, wie grauslich, wie gut, wie auch immer, sich nicht von diesen auftauchenden äußeren Umständen, den damit verknüpften Gefühlen, einfangen zu lassen, sondern trotzdem in unserem Schwerpunkt zu bleiben. Und unsere Praxis ist wirklich, immer wieder sich bewusst zu machen, dass sich die Dinge ändern, dass so wie ich auch selbst Konzepte bilde, es nur ein Konzept ist, das bedingt ist durch meine Biografie, durch die Umstände, in denen ich lebe. Ja, also auch das ist nichts absolut in sich Beständiges. Und wir verändern ja auch unsere Meinungen im Laufe unseres Lebens. Auch das ist ein Teil, ein Zeichen, dass sich Dinge verändern. Und alles, was sich verändert, ist immer so ein Hinweis, dass es vielleicht gut ist, nicht zu stark dran anzuhaften, festzuhalten, nicht zu sehr zu glauben, meine Meinung ist die einzig richtige, sondern wirklich auch da sehr wohl Meinung haben, aber locker damit umgehen. Das heißt, Standpunkt vertreten, ja, aber nicht doktrinär, nicht eng, sondern meine Sicht, oder manche sagen, mein momentaner Irrtum besteht darin, dass ich die Dinge so und so sehe. Und ja, das kann morgen schon ganz anders sein. Und ich bin mal neugierig, wie siehst du denn die Dinge? Und nicht, dass wir in dieses Schema reinfallen, wer hat recht? Und das ist so bei starken Gefühlen und extremen äußeren Situationen, ist das immer so eine Einladung, müsste man fast sagen, in dieses Spiel, wer hat recht oder ich habe recht oder ich sehe die Sachen klarer als du, hineinzufallen. Und das ist aber eigentlich immer eine Art von Verengung. Da werden wir sozusagen starr und verlieren diese Offenheit, diese Weite. Und das wird eigentlich hier, in meiner Interpretation, ist das so ein bisschen das Thema dieses Textes, dass wirklich hier diese ganzen Konzepte aufgezählt werden und gesagt werden, ja, aber eigentlich ist das nur relativ, unser Konzept von Ethik, unser Konzept von Weisheit, unser Konzept von Leiden. Diese Dinge sind eigentlich, wenn man sie betrachtet, sind das Phänomene, die sich permanent verändern. Also auch hier nichts zum Festhalten. Und trotzdem, und das ist wichtig, handeln wir in dieser relativen Welt. Das heißt, unser Handeln ist trotzdem, obwohl wir wissen, es ist nur ein relatives Konzept, und trotzdem basiert es auf Ethik. Das ist das Interessante an dieser, also auch an diesem Bild der Münze, ja. Jede Münze hat zwei Seiten, die kann man nicht voneinander trennen. Selbst wenn man die eine Seite einer Münze abtrennt, hat sie wieder eine Seite. Also, so. Und so gehören diese beiden Aspekte zusammen, sprich unsere relative Sichtweise der Dinge und gleichzeitig die Sicht, dass die Dinge leer sind von Eigensein. Das ist das Interessante. Und das ist für unsere westliche Logik, so steht das zumindest immer in den Büchern, die sagt, entweder ist es so oder ist es so, ja oder nein, eins oder zwei, ist das sozusagen nach unserer Logik nicht logisch. Aber aus der Tradition des Buddhismus und wahrscheinlich aus dem indischen Denken heraus ist es sehr wohl möglich, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sind. Und das Bild dazu ist, dass es einen Berg gibt und es gibt viele verschiedene Wege, auf diesen Gipfel zu kommen. Es gibt nicht den einen richtigen. Und das, finde ich, ist einfach eine viel größere Perspektive und gibt uns inneren Raum, auch andere Meinungen gelten lassen zu können und nicht sofort immer doktrinär zu versuchen, es gibt nur eine Wahrheit. Und das finde ich, ja, und das ist so ein bisschen, also diese Auflösung in diesem Text. So, dann gehen wir doch vielleicht einen Schritt weiter. Ja, also der letzte Satz war, es gibt keine Weisheit und keine Verwirklichung, da nichts zu verwirklichen ist. Das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen ausgeführt. Die Bodhisattva verwirklichen das Paramita der Weisheit frei von mentalen Hindernissen. So, die Bodhisattva, das ist der Begriff, den hatten wir auch schon. Das ist das Ideal innerhalb des Mahayana-Buddhismus, also die Person, die nicht nur für sich selbst übt, sondern zum Wohle aller Wesen übt. Das ist die Idee vom Bodhisattva. Und verwirklichen das Paramita der Weisheit, also Paramita ist dieses Set von, also es gibt eine Aufzählung von 10 Paramitas, aber im Mahayana sind es, glaube ich, nur 8 oder 7. Muss ich nachschauen. Also verschiedene Aspekte des Weges, so wie beim achtfachen Pfad ungefähr. Paramita ist das, was zum anderen Ufer führt. Das ist die Übersetzung des Begriffs. Und eines dieser Paramita ist die Weisheit, also die Einsicht. Ja? Also die Bodhisattva verwirklichen das Paramita der Weisheit, oder man könnte auch einfach nur sagen, die Weisheit frei von mentalen Hindernissen. Das heißt nichts anderes, als was ich vorhin gesagt habe. Wir verwirklichen unsere Einsicht in uns selbst, in die Phänomene, frei von den Hindernissen. Und die Hindernisse sind Gier, Hass, Aversion. Na, Aversion ist Hass. Dann Verblendung, also Verblendung. Dann Hochmut und Neid. So. Also da gibt es auch verschiedene Listen, aber das ist so eine klassische 5er-Set. Ja? Und das heißt, nichts anderes, als was ich vorhin gesagt habe, in dem Sinne, dass wir wirklich diese Einsicht halten, dass die Dinge relativ da sind und sich doch verändern. Und wenn wir diese Sichtweise halten können, in dem Moment sind wir in der Regel frei von den Hindernissen. Und trotzdem ist unser Alltag oft so gekennzeichnet, dass immer wieder irgendwelche Hindernisse auftauchen. Und dann gilt es natürlich, das Hindernis wahrzunehmen, dass es jetzt da ist, also gierig zum Beispiel irgendwas machen zu wollen oder irgendwas nicht haben zu wollen, Aversion. Also in dem Moment das Hindernis als Hindernis wahrzunehmen und uns dann nicht davon einfangen zu lassen. So, das meint dieser Satz, die Bodhisattva verwirklichen das Paramita der Weisheit oder der Einsicht frei von mentalen Hindernissen. Und jetzt fügt er sozusagen wieder, ich finde, derjenige oder diejenige, die diesen Text geschrieben haben, haben ja so eine Art von Humor auch. Ja? Also auf der einen Seite sagen sie, es gibt diese Weisheit, und dann sagen sie, und diese Hindernisse gibt es auch, weil man kann ja nur frei von etwas sein, wenn es das gibt. Und dann sagen sie, da es keine Hindernisse gibt, sind sie frei von Angst, frei von Verwirrung und Konzepten. Erreichen sie Nirvana. Ja, so steht das hier. Und der Satz ist sozusagen wieder diese Verneinung, okay, aber es steckt noch ein anderer Aspekt drin. Das heißt, unsere, wie nennt man das? Also, Kileshas, Trübungen, werden traditionell unterteilt in zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist das, was wir, denke ich, kennen, sind emotionale Trübungen. Also starke Gefühle, Gier, Hass, Aversion, Neid.
Wie? Gier schön auch, oder?
Gier, ja. Also das sind starke Emotionen und die können uns ziemlich verwirren. Beziehungsweise sie können uns sehr, sehr stark einengen. Aber der zweite Aspekt von den Kileshas oder Trübungen, also die sozusagen unseren Geist vernebeln, sind Konzepte. Das heißt, Dinge, wie wir, oder Konzepte, wie wir Dinge sehen und interpretieren. Ja, und das ist dieses ganze Set von Wahrheiten, die wir glauben zu haben, richtige Einsichten, die wir glauben zu haben und die wir dann auf Teufel komm raus versuchen zu verteidigen, beziehungsweise die andere Person davon zu überzeugen, dass wir recht haben. Das meint diese Trübung von Konzepten. Ja, und deswegen gibt es diese zwei Aspekte von. Also es gibt da bestimmt noch bessere Übersetzungen als Trübungen. Aber es ist so ein bisschen dieses Bild, wenn ihr euch erinnert, von den Wolken am Himmel, die sozusagen die Sonne, also unsere Qualität von Mitgefühl, von Weisheit, vernebeln. Ja, und so. Und das sind so ein bisschen diese Idee von Trübungen. Kileshas oder Kleshas auf Sanskrit und auf Pali Kileshas. Ja, und jetzt kommt eigentlich der Abspann. Das schaffen wir auch noch. Die Buddhas der drei Zeiten. Buddhas der drei Zeiten heißt die Buddhas der Vergangenheit, die Buddhas der Gegenwart und die Buddhas der Zukunft. Ist jetzt nicht sehr mystisch. Verwirklichen das Paramita der Weisheit und erreichen das vollständige Erwachen. Nona. Wisse, dass das Paramita der Weisheit das große Mantra ist, das Mantra der großen Weisheit, das unvergleichliche Mantra, das Leid vollständig beseitigt, seine Wahrheit ist frei von Irrtum. Das Mantra, das Paramita der Weisheit lautet Gati Gati Pala Gati Pala Sam Gati Bodhisattva oder Soha. Hinüber, hinüber, hinüber zum anderen Ufer, angekommen am anderen Ufer, Soha. So. Also die Betonung liegt hier auf Weisheit und das ist dieser Aspekt der Einsicht. Und der ganze Buddhismus ist eigentlich um diesen Aspekt der Einsicht gruppiert. Es gibt ja in unserem Meditationstraining gibt es sozusagen zwei Bereiche. Es gibt einmal den Bereich Shamatha, also innere Ruhe entwickeln. Das ist aber nicht spezifisch buddhistisches, sondern das macht man im Yoga auch oder im autogenen Training. Das ist die Basis, um dann den eigenen Geist zu erforschen, beziehungsweise die Phänomene zu erforschen, und das Resultat des Erforschens ist die Einsicht. Das ist aber jetzt nicht monokausal zu verstehen, sondern es gibt verschiedene Stufen von Einsicht oder von Weisheit. Das heißt, manchmal kommt sie plötzlich, oder in der Regel kommt sie eigentlich plötzlich. Das heißt, es hat immer so einen Aspekt von Relevanz. Also man weiß in dem Augenblick, wenn man so eine Einsicht hat, boah, jetzt habe ich den Punkt verstanden. Und es kommt in der Regel plötzlich und in der Regel weiß man es, dass es jetzt so. Aber man kann es nicht erklären, weil es kommt aus einer anderen Ecke. Ja, oder man sitzt einfach am Fenster, schaut raus und plötzlich, tschak. Ah. Und in dem Augenblick, wenn dann unser Gedanken wieder anfangen zu rattern, ist erstens der Augenblick vorbei und zweitens merken wir, dass die Begriffe nicht passen. Also dass man gar nicht. Ja, das ist so ein bisschen diese Idee von diesen vielen Einsichten, die man auf dem Weg eigentlich macht und verschiedene Tiefegrade haben und und bestimmte Aspekte immer wieder verdeutlichen. Der entscheidende Punkt ist aber eigentlich, finde ich, oder sagen wir so, also Einsicht ist ganz gut, wenn man sozusagen so einen Durchblick hat, aber es ist zu wenig, weil der entscheidende Punkt ist dann die Umsetzung im Alltag. Das ist eigentlich unsere Hauptarbeit. Also diese Dinge, die wir verstanden haben oder wo wir glauben, das haben wir verstanden, dann sozusagen auch im Alltag umzusetzen. Und dann kriegt das diese Qualität von verkörperter Weisheit. Also das, was Chöngabatzin Embodiment meint, also Verkörperung. Und das ist der wichtige Punkt.